Nun wollen wir noch rasch auf die Frage zu sprechen kommen, wie Dämonen Einlass bekommen. Erstens durch eine okkulte Familiengeschichte. Der Herr sagt in 2. Mose 20, wenn du Götzen anbetest oder Okkultismus treibst, werde ich das bis in die dritte und vierte Generation heimsuchen. Viele Menschen leiden aufgrund dessen, was ihre Vorfahren getan haben, unter dämonischer Bedrängnis. Wenn man anhand dieser Schriftstelle die fraglichen Personen einmal zusammenzählt, dann hat man 30 mögliche Vorfahren, die dir ein mögliches okkultes Erbe hinterlassen haben könnten. Wer von uns kann schon mit absoluter Sicherheit sagen, ich weiß, dass keiner meiner 30 Vorfahren jemals etwas mit okkulten Dingen zu tun gehabt hat? Das können nur die allerwenigsten sagen. Das ist also durchaus möglich. Du sagst, das ist doch nicht fair. Nun, das musst du mit Gott ausmachen. Er hat gesagt, ich werde die Schuld der Väter bis in die dritte und vierte Generation an den Söhnen heimsuchen. Wisst ihr, ein ganz wichtiger Grund, warum wir den Befreiungsdienst brauchen, ist der, dass Satan nicht fair ist. Er unterdrückt die, die es nicht verdient haben, unterdrückt zu werden. Und wir müssen in der Lage sein, diesen Menschen zu helfen. Zweitens, persönliche Verstrickung in Okkultismus. Das ist die zweite Ursache. Und hierzu gibt es eine bemerkenswerte Bibelstelle aus 5. Mose 18, 10, folgende. Es soll unter dir niemand gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Das heißt, dass man sein Kind als lebendiges Opfer hingibt, damit es auf dem Altar Molochs verbrannt wird. Beachtet bitte die anderen Dinge, die im selben Atemzug in diesem Vers genannt werden. Und vielleicht sagst du, du würdest niemals dein Kind in dieser Weise als Opfer darbringen. Nun lesen wir weiter. Keiner, der Wahrsagerei treibt, kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier. Das sind im Grunde verschiedene Aspekte der Wahrsagerei. Das heißt also, dass Wahrsagerei in dieselbe Kategorie eingereiht wird wie das Feueropfer deiner Kinder an einen Götzen. Versteht ihr? Ich wurde zu der Erkenntnis gezwungen, dass Millionen von Christen irgendeiner Art und Weise in Wahrsagerei verstrickt sind. Sie erkennen nicht, was Gott darüber denkt. Gott hat einen abgrundtiefen Hass auf diese Dinge. Das bedeutet nicht, dass er dich hasst, aber er hasst, was du tust. Weiter im Text. Oder ein Bannsprecher oder ein Medium oder ein Spiritist. Das bezeichnen wir ja heute auch als Spiritismus. Oder der die Toten befragt. All das sind verschiedene Aspekte von Spiritismus. In den Augen Gottes ist das dasselbe, wie wenn man seine Kinder als Opfer durchs Feuer gehen lässt. Denn ein Greuel für den Herrn ist jeder, der diese Dinge tut. Habt ihr das gehört? Alle, die diese Dinge tun, sind ein Greuel für den Herrn. Das bedeutet nicht, dass der Herr dich hasst, aber er hasst die Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Ein weiterer Punkt sind vorgeburtliche Einflüsse. Und auch hier habe ich schon viele solcher Faktoren erlebt. Es ist eben kein Fötus im Mutterleib, sondern eine Person. Es ist eine lebendige Person und wenn man diese Person ausmerzt, begeht man einen Mord. Ich habe festgestellt, dass ungeborene Kinder sehr sensibel auf das reagieren, was Menschen über sie sagen und empfinden. Einmal trieb ich in den Vereinigten Staaten bei Personen einer bestimmten Altersgruppe den Geist der Ablehnung aus. Es waren so viele von ihnen, dass ich mich fragte, wann sie denn geboren wurden, und meine Frau Ruth gehört auch in diese Altersgruppe. Sie wurden zwischen 1929 und 1931 geboren. Menschen, die außerhalb der USA leben, wissen damit vielleicht nicht allzu viel anzufangen, doch jeder Amerikaner denkt dabei unweigerlich an die Weltwirtschaftskrise, die man als The Great Depression bezeichnet. Und sie sprechen dieses Wort mit einem bestimmten Unterton aus, dass man sich in sie hineinversetzen muss, um zu verstehen, was es für sie bedeutet. Könnt ihr nachvollziehen, was damals geschah? Nehmen wir eine Mutter. Sie hat schon 5 Personen zu ernähren und hat nicht mal genug für diese 5 und dann kommt noch ein 6. daher. Sie sagt, ich wünschte mir, ich wäre nicht schwanger. Das kleine Baby in ihrem Bauch fühlt sich abgelehnt und denkt, meine Mutter liebt mich nicht. Es wird mit einem Geist der Ablehnung geboren. Das ist erstaunlich weit verbreitet. So ein Mensch geht nicht selten durchs Leben und denkt sich, eigentlich liebt mich niemand. Ich bin nicht wichtig, ich bin unerwünscht, ich stehe immer draußen und schaue hinein. Andere können es, ich nicht. Aber du kannst befreit werden. Und dann weißt du zum ersten Mal, wie sehr Gott dich wirklich liebt. Denn der Geist der Ablehnung sagt immer wieder zu dir, Gott liebt mich nicht. Er liebt andere Leute, aber mich liebt er nicht. Dann gibt es einen Bereich, den ich als seelische Beherrschung oder Manipulation durch eine andere Person bezeichnen möchte. Das ist der 4. Bereich. Eine sehr weit verbreitete Ursache eines dämonischen Problems. Ich begegnete einmal einem Mann, er war Evangelist. Er war etwa 28 Jahre alt, als ich ihn traf. Er sagte, Seit ich von zu Hause ausgezogen bin, das war noch vor seinem 20. Lebensjahr gewesen, habe ich, wo auch immer ich auf der Welt war, jeden Abend in einem Ferngespräch meine Mutter angerufen. Wisst ihr, was ihm widerfahren war? Seine Nabelschnur wurde nie durchtrennt. Seine Mutter hat ihn sein ganzes Leben dominiert und beherrscht. Es gibt viele starke Männer, Bankpräsidenten, Sportidole, Politiker, die von ihrer Mutter beherrscht werden. Danken wir Gott für Mütter, aber ich danke Gott nicht für Mütter, die dominieren und beherrschen. Es ist auch nicht immer die Mutter. Es kann auch der Vater sein. Es kann eine andere Person sein. Es kann ein geistlicher Leiter sein, ein Priester. Es kann auch ein Okkultist sein. Aber wenn du an eine andere Person gebunden bist, dann ist das dämonisch und du musst dich von dieser Bindung lösen und freigesetzt werden. Zum ersten Mal in deinem Leben wirst du dann absolut und echt und vollständig eine eigenständige Person sein. Ich predigte vor 2 Jahren in einer Gemeinde über die Vorbereitung auf Erweckung. Eine der Botschaften, die ich predigte, lautete Witchcraft in Disguise, also sinngemäß getarnte Zauberei. Und so ist Zauberei. Sie tarnt sich. Aber sie manipuliert, sie schüchtert ein, sie beherrscht. Sie tut alles, was Zauberei tut. Und sie ist sehr respektabel. Sie sagt zu dem kleinen Jungen, wenn du deine Mami lieb hast, dann gehst du mit ins Geschäft. Es ist tabu, dass eine Mutter jemals zu ihrem Kind sagt, wenn du deine Mami lieb hast, dann würdest du so und so. Denn das ist Manipulation. Jede Mutter sollte ihr Kind wissen lassen, dass sie es bedingungslos liebt. Väter können dasselbe tun, auch geistliche Leiter können ohne weiteres so etwas tun. Ich schätze die Art und Weise, wie Don Double seine Opfer in den Gottesdiensten einhebt, denn in diesem Bereich habe ich viel Manipulation erlebt. Da heißt es dann, wenn Manipulation geschieht, heute Abend sind 10 Personen unter uns, von denen jede $1000 geben wird, bitte steht auf. 9 Personen stehen schüchtern auf und dann gibt es einen Mann, der es eigentlich nicht tun möchte, aber er denkt, vielleicht bin ich es, vielleicht muss ich es tun. Ich hatte einen Freund aus der Schweizer Geschäftswelt, der in Amerika so etwas einmal getan hat und er fuhr wieder nach Hause und machte sich schwerste Vorwürfe. Er wusste, er hätte es nicht tun müssen, aber er wurde manipuliert. Im Zusammenhang mit dem Sammeln von Opfern und Spenden gibt es viel Manipulation. Das ist Sünde, das ist dämonisch, das ist böse. Wenn du mir $10 sendest, werde ich für deine ganze Familie beten und sie alle werden geheilt werden. Lügner! Wisst ihr, wo die Lügner enden? Und charismatische Lügner sind völlig inakzeptabel. Ein weiteres Einfallstor für Dämonen ist, Nummer 5, Druck in frühester Kindheit. Jakobus sagt, denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. In einer Familie, die zerrüttet ist, in der es nichts als Streit gibt, wirken alle möglichen bösen Kräfte und ein kleines Kind hat gar nicht die Kraft, sich dagegen zu wehren. Ich persönlich habe die Beobachtung gemacht, dass die meisten dämonischen Probleme vor dem 8. Lebensjahr beginnen. Ein weiterer Punkt sind Nummer 6, Augenblicke oder Orte der Schwäche. Ich arbeitete mal in Westbourne Grove mit einem katholischen Arzt, der auf seine Art und Weise ein echter geistlicher Diener war. Er hatte sein eigenes Haus in der Harley Street und er war ein wirklich ganz spezieller Arzt. Er kam zu uns, dorthin, wo wir waren, und er kam rein und sagte, bringt eure Toten raus. Und dann beteten wir für alle möglichen Leute. Und er verstand Dinge, die ich zu jener Zeit noch nicht verstand. Er sagte, denk dran, der Teufel sucht sich den schwächsten Augenblick und den schwächsten Ort aus. Und das habe ich nie vergessen. Das ist eine elementare Wahrheit, der schwächste Augenblick und der schwächste Ort. Sehen wir uns kurz 1. Petrus 3,6 an, eine Botschaft für Frauen, die auch Männern sehr gut tut. Lesen wir den Text. Dort heißt es, wie Sarah, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Habt ihr das schon einmal gehört? Wenn du einem plötzlichen Schrecken nachgibst oder vor ihm kapitulierst, hast du deinen Schutz verloren. Das ist schon Tausende von Menschen widerfahren. Ich hatte mal mit einer Frau zu tun, in die der Geist der Angst eingedrungen war, weil sie auf der Straße gestanden hatte und sich dort unmittelbar vor ihren Augen ein schrecklicher Unfall ereignet hatte. In diesem Augenblick der Schwäche drang dieser Geist in sie ein. Ein weiterer Punkt, Nummer 7, sündhafte Handlungen oder Gewohnheiten. Du kannst sündigen, ohne dass ein Dämon in dich eindringt. Aber wenn du beharrlich weiter sündigst, kannst du dir fast sicher sein, dass der dieser Sünde entsprechende Dämon in dich eindringen wird. Es gibt auch bestimmte Taten, die Dämonen Tür und Tor öffnen. Mein Freund Don Basham, der inzwischen schon beim Herrn ist, betete einmal für eine Frau, die von einem Geist der Lust befreit werden musste. Er befahl dem Geist, aus ihr auszufahren, doch der Geist sagte, ich komme nicht raus, sie hat mich ja eingeladen. Don fragte nach und sagte, wann hat sie dich denn eingeladen? Als sie in diesen schmutzigen Sexfilm ging. Da wusste Don Bescheid. Der Geist hatte Recht. Satan ist ein Rechtsexperte. Er weiß, wann er ein Recht auf etwas hat. Diese Frau musste diese Sünde kennen und darüber Buße tun, bevor sie befreit werden konnte. Zuletzt noch Nummer 8. Ein Mensch ohne Selbstkontrolle ist wie eine Stadt ohne Stadtmauer. Ich möchte diese Passage in Sprüche 25,28 gerne lesen. Sie gilt für fast alle Drogensüchtigen. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Wenn du also tatsächlich die Kontrolle über dich selbst verlierst, über deine Emotionen, dein Verlangen, deine Beziehungen, werden all deine geistlichen Schutzmauern niedergerissen und es kann fast jeder Dämon jederzeit eindringen. Ich möchte diese Punkte noch einmal wiederholen und dann kommen wir zu der wichtigsten Frage überhaupt, nämlich wie man frei wird. Aber ich möchte noch einmal diese verschiedenen Einfallstore aufzählen. Erstens, ein okkulter Hintergrund. Zweitens, persönliche Verstrickung in Okkultismus. Drittens, vorgeburtliche Einflüsse. Viertens, seelische Beherrschung oder Manipulation durch eine andere Person. Fünftens, Druck in früher Kindheit. Sechstens, ein Augenblick oder Ort der Schwäche. Siebtens, sündhafte Taten oder Gewohnheiten. Achtens, ein allgemeines Bild von einer Person, deren Schutzmauern niedergerissen sind. Jetzt kommen wir zu der wirklich wichtigen Frage, nämlich, wie man diese Dämonen wieder los wird. Wenn ich euch das nicht sagen könnte, dann sollte ich mir auch nicht die Mühe machen, euch all das andere zu sagen. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass ich schon gesehen habe, wie tausende Menschen von Dämonen befreit wurden. Sie wurden genau so befreit, wie ich es euch gleich erzählen werde. Du kannst befreit werden, aber es gibt bestimmte Bedingungen, die du erfüllen musst. Erstens, du musst demütig sein. Weißt du warum? Weil Stolz das größte Hindernis für Befreiung ist. Eine sehr aristokratische Dame aus einem der Südstaaten der USA hatte einmal meiner Lehre zugehört. Sie sagte zu mir, Herr Prinz, wenn ich Sie recht verstehe, dann könnte es sein, dass ich zu schreien beginne, wenn ich befreit werden möchte. Ich sagte, ja, das könnte schon sein. Sie sagte, ich wurde aber so erzogen, dass eine Frau in der Öffentlichkeit nicht schreit. Nun, sagte ich, wenn Sie in einem Fluss am Ertrinken sind und schon zweimal untergegangen sind und dann meinen, jemanden am Ufer zu sehen, der Sie vielleicht retten könnte, wären Sie dann auch zu ladylike, um zu schreien? Mehr brauchte ich nicht zu sagen. Zweitens, du musst ehrlich sein. Und du wirst nicht ehrlich sein, wenn du nicht demütig bist. Gib deinem Problem die richtige Bezeichnung. Nenn das Kind beim Namen. Wenn es Lügen ist, dann nenn es auch Lügen. Verwende keine hochgestochene psychiatrische Terminologie, um eine dreckige Sünde zu umschreiben. Denk dir den schlimmsten Namen dafür aus und dann nenn es auch so. Drittens, bekenne deinen Glauben an Christus. Jesus ist der hohe Priester unseres Bekenntnisses. Wenn wir kein Bekenntnis machen, haben wir auch keinen hohe Priester. Wenn wir unseren Glauben an ihn bekennen, setzen wir ihn frei, damit er zu unseren Gunsten als hohe Priester tätig werden kann. Viertens, bekenne jede dir bekannte Sünde. Deine eigene Sünde und die Sünden deiner Vorfahren, denn es könnten ja die Sünden deiner Vorfahren sein, die dein Problem verursachen. Du bist nicht schuldig aufgrund ihrer Sünden, aber du leidest aufgrund ihrer Sünden. Um befreit zu werden, musst du ihre Sünden bekennen. Wenn der Heilige Geist dir aufzeigt, dass deine Tante bei der christlichen Wissenschaft war, dann bekenne diese Sünde. Das ist der Weg zur Befreiung. Wisst ihr, Gott ist da recht altmodisch. Er glaubt immer noch an das Sündenbekenntnis. Es heißt in Sprüche 28,13, man müsse nicht nur bekennen, sondern auch Buße darüber tun. Es reicht nicht aus zu bekennen, du musst Buße tun. Buße tun bedeutet, dass du persönlich die Verantwortung für die Sünde übernimmst und sagst, ich habe gesündigt, es tut mir leid, Herr. Ich möchte das nicht wieder tun, vergib mir. Es heißt in Sprüche 28,13, wer seine Verbrechen zudeckt, wird keinen Erfolg haben. Das gilt für jeden von euch. Wenn du deine Sünden verschleierst und zudeckst, wirst du keinen Erfolg haben. Es wird dir dabei nicht gut gehen. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. Das ist also die Lösung, bekennen und lassen. Du musst mit allem Okkulten in deinem Leben brechen. Entsage ihm, bekenne es, löse dich davon. Wenn du Gegenstände hast, die dich mit Okkultismus in Beziehung setzen, dann verpflichte dich vor Gott dazu, sie wegzuwerfen. Verbrenn sie, wenn möglich. Grab sie irgendwo ein. Schaff sie weg. Wir hatten mal mit einer jungen Frau zu tun, die Satanistin gewesen war. Sie kam zu uns, um befreit zu werden, und sie wurde befreit, aber sie erzählte uns, dass sie einen Ring am Finger habe, mit dem sie mit Satan verheiratet worden war. Also sagten wir zu ihr, sie müsse diesen Ring abnehmen. Sie nahm ihn ab, aber der Dämon zwang sie, ihn zu verschlucken. Aber es war ein junger Mann bei uns, der übernatürlichen Glauben hatte, und er befahl ihr, diesen Ring wieder heraufzuwürgen, und sie hustete ihn heraus. Er hob den Ring auf und warf ihn in den See. Dann wurde die Frau befreit. Doch bevor sie wirklich befreit werden konnte, musste sie in aller Öffentlichkeit jedes Kleid verbrennen, in dem sie Satan angebetet hatte. Die Bibel sagt, wir sollen sogar das Kleid, das mit dem Fleisch befleckt ist, hassen. Brich jeden Kontakt ab, wirf alles auf den Müll, auch wenn es vielleicht sehr wertvoll ist. Eine Frau sagte mal zu mir, ich habe all diese okkulten Bücher zu Hause, sie sind ja mehrere tausend Dollar wert. Ich sagte zu ihr, wie viel ist ihre Seele wert? Das ist eine Frage, die du beantworten musst. Wie viel ist deine Seele wert? Fünftens, du musst allen anderen Menschen vergeben. Jesus sagte, wenn du hingehst, um zu beten und irgendetwas gegen irgendjemanden hast, dann vergib. Damit ist nichts und niemand ausgenommen. Wenn du vergibst, wird Gott dir vergeben. Wenn du nicht vergibst, wird Gott dir nicht vergeben. Das ist sonnenklar. Du musst dich also entscheiden. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch sagen, dass es nichts mit Emotionen zu tun hat, wenn man einer anderen Person vergibt. Vergebung ist eine Entscheidung. Sie kommt aus deinem Willen, nicht aus deinem Gefühl heraus. Wenn du es willst und es sagst, wird dir der Heilige Geist die Gnade schenken. Aber such nicht nach Befreiung, wenn du Bitterkeit oder Groll in deinem Herzen hast oder irgendjemandem nicht vergibst. Ein weiterer wichtiger Punkt, stell dich auf das Fundament der Schrift. Ich werde dir vier Bibelstellen nennen, auf die du dich stellen kannst, und ich denke, meine Lieblingsstelle ist eben Joel 3,5, und es wird geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Sagen wir das einmal gemeinsam, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und dann Lukas 10,19, Jesus sagt, ich gebe euch Autorität über die ganze Kraft des Feindes und nichts soll euch irgendwie schaden. 1. Johannes 3,8 Hierzu ist der Sohn Gottes geoffenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Kolosser 1,13 Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Bevor wir in die Praxis gehen, möchte ich unsere Liste noch einmal rasch wiederholen. Ich weiß, dass viele Menschen befreit werden, ohne dass sie diese Dinge bewusst tun, aber das hier ist die biblische Grundlage. Erstens, sei demütig und denk daran, dass Gott sagt, demütigt euch. Gott verspricht uns nie, dass er uns demütig macht. Zweitens, sei ehrlich, nenn das Kind beim Namen. Drittens, bekenne deinen Glauben an Christus und ich werde euch die Worte dafür geben. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist, dass du am Kreuz für meine Sünde gestorben bist und von den Toten wieder auferstanden bist. Viertens, bekenne jede dir bekannte Sünde, deine eigene Sünde oder die deiner Vorfahren. An diesem Punkt müsst ihr euch die Zeit nehmen, alle konkreten Sünden zu bekennen, die ihr bekennen müsst. Fünftens, tu Buße. Denk dran, Buße ist eine Entscheidung, genauso wie Vergebung. Buße ist kein Gefühl. Es ist eine Sache des Willens, der umkehrt und sich abwendet und die Sünde lässt. Sechstens, brich mit dem Okkulten. Wenn du in irgendeiner Weise in Okkultismus verstrickt bist, dann sag, Herr, ich entsage oder Herr, ich löse mich von dem und dem, was auch immer es ist. Wenn du bestimmte Gegenstände bei dir zu Hause hast, sag dem Herrn, dass du sie wegwerfen wirst, denn wenn du befreit worden bist, sollst du nicht in ein Haus zurückkehren, das mit dämonischen Gegenständen infiziert ist. Siebtens, vergib allen anderen Menschen und nimm dir auch hier Zeit, die Menschen konkret mit Namen zu nennen, denen du vergeben musst, zum Beispiel deinem Ehepartner oder deinem Pastor. Meist sind es die Leute, die uns am nächsten stehen. Mit Leuten, die fernab stehen, hast du kein Problem. Aber die Person, mit der du Tisch und Bett teilst, kann ein echtes Problem für dich sein. Achtens, stell dich auf die Schrift, und ich denke, wir stellen uns auf den Vers, und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Und neuntens, hinauswerfen. Das ist eine moderne Version des Wortes austreiben. Mir gefällt die Formulierung, weil sie nicht religiös ist. Wir haben so viele religiöse Phrasen, von denen wir oft gar nicht mehr wissen, was sie bedeuten. Aber wenn du etwas hereingelassen hast, was du nicht willst, was tust du dann? Du wirfst es hinaus. Du stößt es hinaus, wie der kleine Junge, der viermal kräftig ausatmete. Wenn du das tust, kommt am Anfang vielleicht noch dein normaler, natürlicher Atem heraus. Doch wenn du weitermachst, wird sich früher oder später noch etwas anderes in deinen Atem hineinmischen. und das ist dein Feind. Das ist es, was du rauswerfen musst. In diesem Augenblick sollst du nicht mehr weiter beten und auch nicht in Zungen reden, denn solange du betest und in Zungen redest, hältst du den Dämon in dir. Sei wie die Autos auf der Straße, wenn der Notarzt vorbeischießt. Geh auf die Seite und lass ihn vorbei. Und dann kannst du wieder weiter beten. Es kann sein, dass du von vielen Dämonen befreit werden musst, und das ist in Ordnung so. Wir sind nicht in Eile. Hör nicht auf, wenn der erste geht. Mach weiter, solange noch welche da sind, die du loswerden musst.